Ja, an diesem schönen sonnigen Morgen, Karfreitagmorgen in unserem Osterretreat mag ich ein paar Dinge sagen, die euch vermutlich auch beschäftigen, zunächst zum Umgang mit Gedanken in der Meditation. Das ist ein fruchtbares und endloses Thema für uns alle. Und dann würde ich gerne mal sagen zu den Erfahrungsebenen in der Meditationspraxis, mit denen ihr konkret arbeiten könnt und schon arbeitet und das immer wieder auch in einer anderen Konstellation beleuchten. Alles, was ich hier sage, sind natürlich Landkarten. Damit wären wir schon beim ersten Thema, Umgang mit Gedanken. Es gibt von einer amerikanischen Lehrerin den Satz, unser Geist ist ein Kind, der glaubt, was er denkt. Und dass unser Geist denkt und denken kann, ist schön. Und dass wir das manchmal auch als wahr erkennen, was wir gedacht haben, ist auch gut. Nur dass das zu einem automatischen Konnex, zu einer automatischen Verbindung wird, dass alles, was wir denken, wir für wahr halten, das ist ein Problem. Das beschreibt sie als kindlich jetzt in diesem kritischen Sinne. Im Sinne von naiv. Das heißt, auch das, was ich hier sage, ist natürlich eine Art von Denken. Und das brauchen wir auch. Und das ist ein wunderbares Werkzeug. Reginald Ray würde es nennen, konzeptfreie Einsicht. Also, wo es auftaucht oder wo es aus dem Selbsterforschen auftaucht und nicht ein Konstrukt ist, wie wir die Wirklichkeit konstruieren und dann versuchen, das hinzukriegen, sondern eher phänomenologisch, wie wir die Wirklichkeit erlauschen. Das tun wir miteinander. Und wenn ich was teile mit euch aus den Linien oder Traditionen oder Einsichten oder meinen Erfahrungen, ist es eben auch zumindest in dem Versuch, in dem Anliegen, dass es aus der Erfahrung ausgewortet wird in Sprache und nicht eine Idee, wie es sein könnte, die dann drüber geklatscht wird. Und so gesehen fühle ich mein Sprechen auch immer der Landkarte verpflichtet und lade euch ein, das für eure Einsichten auch zu tun, die nie die Landschaft ist. Die Landschaft ist unsere Erfahrung, unsere Wirklichkeit. Und Probleme bekommen wir, wenn wir beides verwechseln oder den Unterschied nicht sehen. Oder wenn wir versuchen, ach, hier ist meine Landkarte, da müsste doch ein Fluss sein, aber hier ist keiner. Und dann graben wir ein Flussbett mit riesigen Baggern und zerstören die innere Landschaft, weil wir versuchen, die Wirklichkeit unserer Landkarte anzupassen, anstatt diese verflixte Landkarte zu updaten. Und wir neigen leider dazu, mit veralteten Landkarten zu arbeiten. Und gleichzeitig für alle, die mal in der Wildnis gewandert sind, ich das auch viele Jahre gemacht habe, weiß man, dass eine Landkarte im entscheidenden Moment Gold wert ist. Und wenn der Kompass und die Landkarte sich widersprechen, vertraust du der Landkarte. Also das heißt, dieses, was die buddhistische Tradition The View nennt, die Sicht, christlich ein bisschen anders würden wir es recht verstanden, eigentlich Theologie nennen können, die Rede vom Göttlichen oder die Rede von den Zusammenhängen des Lebens aus der Perspektive der Gotteserfahrung. Theologia. Ist ein bisschen in Misskredit geraten, das Wort. Aber wenn ich es mal so aufschließe, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir eine gute Sicht, und wir könnten es auch Philosophie nennen im tiefen Sinne, eine Einsicht, eine freundschaftliche Einsicht in die Weisheit des Lebens. Und das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Wenn wir eine schlechte Landkarte haben, landen wir unter Umständen im Morast. Und können uns und anderen endlos wehtun. Oder wenn wir versuchen, die Landkarte als Muster zu nehmen dafür, dass wir die Lebenslandschaft so hinkriegen, verzweifeln daran, dass das einfach nicht klappt. Und der Buddha sagt, dass wir aus der hat nicht diese Bilder von Landkarte und Landschaft, aber eine zentrale Lehre des Buddha ist, dass wir damit Leiden kreieren. Leiden entsteht nicht, das Problem ist nicht die eigentliche Erfahrung, sondern das Problem ist in der Regel, wie wir mit der Erfahrung umgehen. Ich meine, manche Erfahrungen machen es uns ziemlich schwer, mit ihr gescheit umzugehen, klar. Aber das ist das Problem. Also, dass wir eine Landkarte haben und das Leben passt nicht dazu und wir versuchen ständig diese Korrektur. Und damit fügen wir uns zusätzliches Leiden zu. So würde ich es beschreiben. Nicht Leiden entsteht nur da, aber wir fügen uns zusätzliches Leiden zu. Und das passiert sehr viel über Denken. Und deshalb würde ich gern dies gesagt noch was sagen zum Denken in der Meditation. Der Lehrer vom Veligis-Jäger, der Yamada Kōun Roshi, der japanische Zen-Meister, der viele ausgebildet hat, auch in Johannes Kopp, bei dem ich lange unterwegs war, Zen-Meister in Essen, oder die Niklaus-Branschen-Schule in der Schweiz. Also viele, viele Lehrerinnen und Lehrer sind von ihm trainiert worden. Und er hatte eine Liebe zum Christlichen, zum Katholizismus und zum Protestantismus und zu all den Formen, denen er dort auch begegnet ist, weil viele Menschen aus den Traditionen bei ihm waren. Und er hat gesagt, viele christliche Leute haben ein tiefes Gespür für Mystik. Und Zen ist eigentlich im Kern Mystik. Es ist die Tiefenerfahrung der Wirklichkeit. Und er wird einmal gefragt, ja, wie gehst du, was machst du in der Meditation so ungefähr? Und dann sagt er, naja, dann komm, ich sitze da und ich spüre den Atem, dann kommt ein Gedanke und dann kehre ich zurück und beschreibe das so eigentlich, wie man das als Anfängerpraxis beschreibt. Dann kommt ein Gedanke, dann komme ich wieder zurück. Und dann sagt der Fragende, ja, verehrter Meister, aber das machen wir doch alle, das geht uns allen so. Und sagt er, ja genau, was anderes mache ich auch nicht. Also auch jemand mit so tiefen Erleuchtungserfahrungen wie er, ja, das ist das tägliche Brot der Übung. Und das ist da auch. Und zu erwachen heißt nicht, dass wir keine Gedanken haben. Das ist eher ein problematischer Zustand. Wie aber gehen wir mit diesen Freunden um, die da auftauchen, ungerufen? Das ist ja das Problem. Ein erstes ist, dass wir diesen Unterschied kennenlernen, den wisst ihr, aber ich mag es nochmal markieren, zwischen Denken und Gedanken. Also Gedanken kommen und gehen und wir können zu jeder Zeit, das ist ein tolles Wort, das aus der Mindfulness-Tradition finde ich genial. Jeder Mensch auf der Welt kann zu jeder Zeit alle menschenmöglichen Gedanken haben. Und das ist völlig gesund. Nicht angenehm, aber natürlich. Das macht dir da kein Thema draus, was für Gedanken auftauchen. Und das kannst du nicht verhindern. Wir können Bedingungen schaffen, dass das ein bisschen runterfährt und wir können Bedingungen schaffen, dass das sich richtig hochpusht, aber wir können es nicht abschalten. Was wir tun können, ist aktiv denken und das ist eine andere Ebene. Das heißt, dass unsere aktive Aufmerksamkeit, unsere geführte willentliche Aufmerksamkeit in diese Gedanken eingreift und versucht, aus denen was zu machen, die zu Ende zu denken oder festzuhalten oder für eine tolle Einsicht zu finden oder was auch immer. Das ist Denken. Und das kannst du ändern. Also dieses sich Verhängen in Gedanken, das können wir ändern. Ein christlicher Lehrer, bei dem ich früher lange unterwegs war, der Franz Jalic, der hat uns am ersten Tag, der hat immer 10 Tage Retreat und am ersten Tag hat er uns in die Natur geschickt, hat gesagt, ihr müsst nicht meditieren. Geh einfach in die Natur und hör auf, innerlich mit dir zu sprechen. Das war super. Weil das innerliche Selbstgespräch ist der erste und für uns am leichtesten korrigierbare Zugang zu unserem ständigen inneren Geschwätz und Denken. Ja, wenn du aufhörst mit dir innerlich mit Worten, du kannst denken, er sagte, ihr könnt denken, aber ohne Worte. Das ist relativ schwer oder ist eine andere Art von Denken. Da sind wir eigentlich schon im Fühlen. Das heißt super. Ja, also alle Wörterbücher weg. Denken ist erlaubt. Und das bringt einen tollen, powervollen, finde ich, Unterschied, wo wir lernen, damit zu handeln, dass wir uns nicht in dieses Denken und Selbstgespräch verstricken und nicht versuchen, durch das 14. Selbstgespräch die 13 Vorausgehenden zu entkräften. Und gegen diesen Gedankenfluss können wir jetzt nicht unbedingt was machen. Aber wir können sehen, dass es also wenn ich es zusammenfasse, es gibt natürlich hunderte von Techniken dazu, wenn ich es zusammenfasse, komme ich auf drei, erstmal für den normalen Gebrauch, drei ganz grundlegende Techniken. Das erste ist, mitzukriegen, dass diese Gedanken ohne Bedeutung sind und die einfach fließen zu lassen. Ich nehme schon mal gern das Bild von, wie wenn du hier meditierst und im Nachbarzimmer spielt Musik oder ist ein Radio und du lässt es da im Nachbarzimmer reden und tönen. Du kannst es nicht wegmachen, dass du es gar nicht hörst, aber du kehrst zurück in diesen Hauptbau deines Körpers, wenn ich es mal als Haus beschreibe. Deines Körperseins, deines Spürens, und der Körper quasselt ja nicht. Wer quasselt, ist unser Verstand. Also im Körper ist Stille, im Atem ist Stille, im Spüren bist du raus aus den Worten, bist du bei dir, bist du in diesem Hauptgebäude, in diesem riesigen Kontinent, und im Nachbarzimmer ist irgendwo auch noch das Radio an, dein Verstand, der dir irgendwas erzählt. Also es ist tolerierbar. Und er darf dazugehören, wir spalten es nicht raus, es ist ein Ausdruck. Ja, er darf, ein bisschen Verrücktheit gehört zum Erwachen, sonst werden wir verbohrt. Und das ist ein erster Zugang. Und das meiste, was wir denken, ist, wie Chögyam Drumpa das genannt hat, Subconscious Gossip, also ist unterbewusster Denkmüll. Ist Nonsense. Eine Lehrerin hat mal beschrieben, wie sie 2 Stunden lang eine Zwiebel geschält hat in einem Zen-Sashi. 2 Stunden, sie dachte, sie wird wahnsinnig. Hat nicht aufgehört. Und dann ist sie zu ihrem Lehrer, Chögyam Drogma, und hat ihm das erzählt und sagt, not a big deal. Es geht uns allen so. Also das nicht zu ernst zu nehmen. Relax. Und gehen Körper, 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 Körper. Eine tolle Übung, wenn es dich im Denken rauszieht, ist auch das, was wir morgens immer machen, diese 12-fache Bauchatmung, geht auch im Sitzen. Tief atmen, dich spüren, das Spüren unterstützen, einen Kontext schaffen, dass das Denken uns nicht überwältigt. Und dann gibt es Gedanken, das wäre so das zweite Werkzeug, dann gibt es Gedanken, die, mit denen müssen wir ein bisschen arbeiten. Das heißt, es sind entweder Gedanken, die uns immer wieder wegziehen, die haben sowas Magnetisches, und wir müssen immer wieder zurückkehren. Das ist wie eine Muskelübung im Fitnessstudio, du machst dieselbe gleiche monotone Übung, aber du erntest die Frucht, dass deine Muskulatur stärker wird, und das ist auch hier so. Die innere Muskulatur des Zurückkehrens vom Gedanken wird stärker, und es geht irgendwann viel leichter. Wenn du dann merkst nach einiger Zeit, dass das nicht aufhört, dann ist die Spur schon mal auch hinzuschauen, worum kreist denn mein Denken? Und da ist oft ein Thema drin, das uns beschäftigt und das wir nicht wollen oder also in solchen wiederkehrenden Gedanken. Es ist verborgen, es ist nicht unbedingt 1:1 der Gedanke, aber es ist etwas, was will dieses Denken denn? Nimm es mal wie einen vielleicht ein bisschen einen Freund, der eine Krise hat. Was braucht denn der gerade? Und dann spür das Gefühl dazu. Vielleicht kreisen deine Gedanken ständig um 2 Situationen, wo du äußerlich blamiert wurdest. Im Arbeitsfeld oder was auch immer. Ständig kommt die Wiederholung. Du kannst es schon auswendig. Und nochmal zu fühlen, was ist denn das Gefühl da drin? Da ist ein Gefühl von Beschämung, von nicht gesehen werden, auch von Wut, von Ärger, von ich möchte mich rächen. Und diesem Gefühl im Körper Raum zu geben. Dann kann das Denken relaxen, dass diese Gefühle contained getragen hat, bis du es endlich checkst. Und diesem Gefühl jetzt nicht die Geschichte nachgeben, es nicht auflösen, nicht therapeutisch mit dir da anfangen, sondern einfach diesem Gefühl einen Ort, eine Heimat geben für diese Phase in dir. Und dann bist du im Körper. Und dann kann die Reise weitergehen, sag gleich noch was dazu. Also das wäre so die Arbeit mit dieser zweite Level mit penetranten Gedanken. Entweder kommst du zurück, oder du merkst, nee, das kommt immer und immer und immer und dann braucht es etwas. Und es braucht unter Umständen später auch nochmal was. Vielleicht sogar was, wo du mal therapeutisch oder sonst wie supervisorisch hinschaust. Aber in der Meditation ist das gerade nicht dran. Und dann gibt es den dritten Level, das ist der tiefste Level, dass wir merken, in unserem Denken ist viel mehr los, als wir jemals sortieren können. Und unser Denken hat eigentlich, wenn ihr das Denken erforscht, hat eigentlich ein Ziel. Was ist das Gesamtziel all unseres Denkens? Wir versuchen, Ganzheit zu denken. Wir versuchen, unsere Welt aus unserer Perspektive kohärent zu machen in einen Sinnzusammenhang. Und unser Denken ist einfach nicht das geeignete Werkzeug dafür, auch wenn es es versucht. Menschen haben das durch Jahrhunderte getan, in der Philosophiegeschichte, Kulturgeschichte, können wir das sehen. Ja? Das ist eine großartige Leistung. Nur die letztendliche Ganzheit, die unser Herz ersehnt, entsteht dadurch nicht, weil die ist schon da. Die braucht einen anderen Zugang. Eigentlich den der Meditation. Das heißt, wir können unser Denken beruhigen damit, indem wir ihm versprechen, wir machen deinen Job, aber wir nutzen eine andere Tür. Und wir geben dem Denken damit unermesslich riesigen Raum. Wir lassen unser im Körper zentriertes Gewahrsein so weit werden, dass die Gedanken nicht mehr mit dem Kopf an die Wand stoßen. Dass sie frei fliegen können. Dass die unendlich Platz haben. Dann kriegen die diese Erlaubnis zu sein, kämpfen nicht mehr, also empfinden wir es gegen uns oder wir gegen sie. Dem riesigen Raum geben. Und damit gibt es kein Problem mehr. Das wären die drei Werkzeuge oder drei Level sind es im Grunde für den Umgang mit Denken. Und das Geschehen lassen, das Erkennen als Unterschied Denken und Gedanken. Gedanken strömen, das hast du nicht in der Hand. Und du musst sie nicht so wichtig nehmen. Das zweite wäre zurückkehren, also mit dem Gedanken, die auftauchen, arbeiten, zurückkehren oder auch zu schauen, welches Gefühl ist da drin, was will da drin gesehen, gehört werden. Es tolerieren oder wahrnehmen, damit arbeiten und das dritte ist, dem riesigen Raum geben. Dich so weit machen, dass da alles reinpasst. Das alles wäre, jetzt komme ich zu meinem zweiten Thema für heute früh, das alles wäre ein erster, ganz, ganz grobe Landkarte ist das natürlich, ein erster Level, dem wir begegnen in der Meditation. Die tibetische Tradition im Mahamudra unterscheidet über 20 Arten von Gedanken. Ich mag die jetzt nicht alle aufzählen, aber nur mal so, dass das nicht nur eindimensional ist. Und im Denken haben wir immer diese Verbindung zu unserem eigenen Selbstbild, zu unserem Ich-Gefühl, zu unserem Zeitgefühl. Das war gestern, das ist jetzt, das ist morgen. Da kommt unser Thema Zeit rein. Und wir arbeiten mit diesen Konzepten. Und normal ist uns nicht klar, dass es ein Konzept ist. Und hier käme auch das Ego rein, im Sinne von, dass ein gesundes Ich ist aus meiner Sicht eine psychische oder auch seelische Instanz in uns oder Fähigkeit in uns, uns zu zentrieren und unsere tiefe Erfahrung von uns selbst in einen einigermaßen sinnvollen Alltag als Lebensweg, als Biografie hineinzuformen. Also äußerst sinnvoll. Das gesunde Ich. Leider wird es oft sowohl in der spirituellen Tradition eigentlich noch mehr, in der psychologischen, die sind ein bisschen genauer, wird es oft verwechselt und in eins geworfen mit Ego und dann bekämpfen die Meister des Ostens das Ich, wo die Psychotherapeutinnen des Westens sagen, um Gottes Willen sind sie froh, dass die Leute überhaupt eins haben. Also es ist eine Konfusion. Und der Silvester Walch, unser Lehrer für transpersonale Psychologie und Atemarbeit, hat ein tolles Buch geschrieben, Vom Ego zum Selbst. Da fieselt er das auseinander und beschreibt diesen Unterschied. Das gesunde Ich, das wir brauchen, um unser Leben zu leben, auch um zu meditieren. Das Ego ist das gedankliche Konstrukt, ist wie ein Spiegel, ja, von diesem Ich, wo wir uns aber reduzieren auf dieses Ich-Gefühl und daraus ein Gedankenkonzept machen. Das sagen uns die Weisen, das existiert eigentlich gar nicht. Stimmt, es ist eine Konstruktion des Denkens. Aber es funktioniert. Es gibt's nicht, aber es funktioniert. Es ist äußerst wirksam. Und dieses Ego hat natürlich das Wissen, dass es nicht existiert. Das sagt es aber nicht. Und deshalb bekämpft es alles, was diesen Status bedrohen könnte. Und deshalb sind seine Grundhaltungen Angst, Abwehr, Kontrolle oder haben wollen. Alles, was das Ego stabilisiert in seiner Scheinexistenz. Das alles passiert auf diesem Denklevel. Das alles ist denkender Geist. Ja? Und darunter, wenn wir darunter gehen, das ist etwas, was uns auch beschäftigen kann. Vor einiger Zeit war jemand in der Meditation und hat gesagt, ja, ich habe gar keine Gedanken. Sag ich, schön, wie geht's, was ist denn da sonst? Ist da gar nichts? Also, ja, ich sehe mich immer auf einem blauen Pferd. Sag ich, schön. Habe mir das eine Zeit lang angehört und gesagt, das ist eine tolle aktive Imagination. Aber Meditation ist ein bisschen was anderes. Das blaue Pferd ist auch ein Gedanke. Also Bilder, die wir in Träumen haben, ja, sind in der Art eine Art von Denken. Trotzdem mag ich es unterscheiden als eine zweite Schicht. Denken, ja, Konstrukt, Ego. Und diese zweite Schicht wäre die Bildebene. Die Bilder, die wir uns herholen, die in Träumen auftauchen, von denen die Mythen voll sind, von denen die Kunst lebt. Wunderbar, reich, klasse, super. Ja. Nur darin hängen zu bleiben, ist nicht der Sinn von Meditation. Damit zu arbeiten, ist das Ziel unter Umständen von Methoden wie aktive Imagination oder katatymes Bild erleben oder tiefenpsychologische Arbeit, alles super. Nur darin hängen zu bleiben, ist nicht Meditation. Und die sind sehr powerful, die können was in uns auch öffnen und wir können solche Bilder auch nutzen, um in die Tiefe zu klettern, wie eine Strickleiter. Machen wir auch manchmal eine Meditation. Stell dir vor, das Feuer im Ursprung. Das ist erstmal ein Bild. Okay, und dann geht es weiter in die Tiefe und dann kommen wir zu den Gefühlen und Emotionen. Auch ganz, wirklich ganz grobe Schichten jetzt. Und könnt euch das so vorstellen, so ein bisschen wie eine Pyramide. Es wird immer größer und machtvoller und auch älter von unserer Geschichte her. Und in den Emotionen und Gefühlen, da sind wir sehr, sehr schon im Körper. Da sind wir sehr sinnlich. Das ist sehr ganzheitlich. Und für die meisten in unserer Gesellschaft sind Emotionen das Tiefste, von dem sie meinen, dass sie erreichen können. Ich bin traurig und es ist heute so und da gibt es nichts drunter. Oder ich bin wütend und es fühlt sich ja wirklich als ein Ich bin an. Auch weil das biologisch, werden bestimmte Botenstoffe im Körper ausgeschüttet, die gehen durchs Bindegewebe, die machen uns in gewisser Hinsicht, könnte man sagen, toxisch. Deshalb hilft bei Wutanfällen 2 Liter Wasser trinken. Das Zeug verdünnen. Und duschen, Wasser innen und außen. Und dann ein bisschen raus und Action und vor allen Dingen weg von dem Menschen, den wir eigentlich lieben, wo wir uns vielleicht in der Gefahr sind, auszuagieren mit unserer Wut. Emotionen sind kostbar, die sind toll. Die fühlen sich nicht immer klasse an. Und sie konfrontieren unser Ego, jetzt nehmen wir es nochmal her, damit, dass es die nicht in der Hand hat. Die sind nicht kontrollierbar. Deshalb machen sie uns Angst. Aber eigentlich sind Emotionen eine powervolle Stimmung unserer Gesamtpräsenz, unseres gesamten Daseins, unseres Körper, Seele, Geistseins. Und sie sind eine machtvolle Verbindung mit anderen. Emotionen haben sehr, sehr viel mit anderen, mit Beziehungen zu tun. meine Beziehung zur Welt, zu dir, zu mir selber. Sie sind machtvolle Tore zu einer noch größeren Tiefe. Wenn wir lernen, die Emotionen ein Stückchen ausdrücken, in einer guten Art, und dann aber auch zu fühlen, also nicht zu unterdrücken, aber auch nicht ausagieren im Sinne von sie dadurch verstärken und Leid in die Welt bringen, sondern wenn wir lernen, sie zu fühlen, dann können wir gleichsam wie durch sie durchtauchen oder, wie ich es oft empfinde, die Emotionen lösen sich auf in die tiefere Grundenergie. Und das ist die reine Lebenskraft. Und das ist etwas, das ist ein ganzes Feld natürlich, aber das ist etwas, was wir spüren können, zum Beispiel morgens auch in dieser zwölffachen Bauchatmung. Das Strömen der Lebensenergie. Und das kann sehr fein sein, das kann diese wahrnehmbare feine Oberfläche haben von der Grundstimmung im Körper, die wir Feldsense nennen, mit Eugen Jen Lin im Focusing, wo wir das lesen können, diese Qualität, die der Körper weiß. Das kann gehen bis hin zu autonomen Körperreaktionen, ja, wo der Körper selbst was tut und sich durchschüttelt, sich freischüttelt von irgendwelchen schwierigen Erfahrungen. Das ist diese Energie. Und das geht natürlich hin in diesen Bereich, den wir aus der Chakra-Lehre kennen, die inneren Energiezentren, die leuchtende Energie in uns, wo sie befreiter und tiefer wird. In der Tiefe erfahren wir das als Licht. Und das ist die reine Lebenskraft. Vor Jahren kam ich mal zu einem Lehrer, ein ganz besonderer, auch spiritueller Lehrer und Therapeut, habe ich gesagt, du, heute habe ich kein Thema. Sagt er, Gott sei Dank, endlich. Also da enden unsere Themen, die wir beschreiben könnten. Und da beginnt Leben nochmal in einer ganz anderen Dimension. Nicht, dass unsere Themen weg sind oder Emotionen, sondern die sind wie eingelöst, zurückerlöst in die ursprüngliche Energie des Lebens selber. In dieses ursprüngliche Strömen. Und stehen uns zur Verfügung. Die Weisen sagen, wir tun gut daran, an uns zu arbeiten, auch Traumatherapie zu machen, Psychotherapie zu machen, weil in diesen Komplexen ist diese Lebensenergie von uns festgehalten, gebunkert. Und wenn das freier und freier wird, auch wenn wir es vielleicht nie ganz auflösen können, aber so, dass es uns nicht mehr dominiert, dann steht uns diese Energie auch wieder zur Verfügung in dieser Tiefe. Also beides macht Sinn. Therapie und Meditation. Wenn wir jetzt noch tiefer tauchen, dann geht es noch weiter. Was erfahrt ihr, wenn ihr einfach in die Übung folgt, besonders im Liegen geht das oft schön, und nach innen spürt ganz entspannt, ha, endlich liegen. Wir erfahren dann nicht Knochen und Muskeln und Sehnen, Blutgefäße und Nervenstränge, wir erfahren innere Weite. Wir erfahren Raum, wir erfahren eine Raumqualität. Und das unter der Energie erfahren wir uns, das sind alles Hilfsbegriffe jetzt, in einer Unbegrenztheit und Unermesslichkeit, die, wie die Traditionen aus allen Richtungen, aus Ost und West, christlich und buddhistisch und psychologisch auch, wenn sie tief genug gehen, beschreiben als unser wahres Wesen, unsere wahre Natur. Es gibt einen schönen Satz von einer Lehrerin von uns: Lass dich ruhen in der Leuchtkraft und unermesslichen Weite deines eigenen wahren Wesens. Ist alles drin, wunderbar. Und das ist eben nicht nichts. Das ist nur nichts aus der Perspektive des Ego. Das ist Fülle aus der Erfahrung unseres Herzens, unseres Wesens. Es ist überströmende Fülle. Wie Gebser schön sagt, Leerheit ist unverstellte Fülle. Es ist das Überfließen der Gottheit, in einer anderen Sprache. Ja? Das ist unser tiefstes Wesen. Wir sind ein Ausdruck davon. Und in dieser tiefen Dimension, wann immer wir die berühren, gibt es keine Zeit. Das ist die Weite, aus der Zeit und Raum und Ort geboren ist. Wir können das erfahren. Das ist ganz konkret in uns. Es ist nicht hinter der fünften Galaxie, sondern hier, in dir. Wir sind gleichsam etwas. Reginald Ray vergleicht uns mal, beschäftigt sich ja mit verschiedenen auch zeitgemäßen, zeitgenössischen Wissenschaften, arbeitet sich da ein. Er vergleicht unseren menschlichen Körper mit diesen berühmten schwarzen Löchern. Er sagt, von außen ist es in der Raumzeit. Du kannst es orten, du kannst orten, wo du sitzt. Wenn du eintauchst in die innere Erlebnistiefe deines Körperseins, verschwindet, wie im schwarzen Loch, verschwindet die bisherige Sicht von Raumzeit, löst sich alles auf und du tauchst ein in eine völlig neue Erfahrung der Totalität. Da sind wir bei den schwarzen Löchern vielleicht noch nicht, aber im Körper können wir da schon hinkommen. Ja, also wenn wir tief eintauchen in unser Körper, Seele, Geist, in unser Ganzsein, in unser Menschsein, ist da das Tor zur Erfahrung der Wirklichkeit in ihrer ganzen Tiefe. Und das ist eine unendliche Forschungsreise. Und wenn wir erwacht sind oder uns ziemlich erwacht fühlen, ist das überhaupt erst der Anfang. Dann stehen wir uns selber nicht mehr so sehr im Weg und dann geht es leichter. In der Meditation haben wir Zugang zu all diesen Ebenen. Ihr kennt das. Ja, hängt das nicht hoch. Das ist da. Wir können es spüren. Und aus dieser tiefen Dimension geschieht Wandlung und wir können lernen, mit dieser tiefen Qualität, mit dieser Raumqualität, diesem Erwachtsein in uns, dem Göttlichen in uns, immer mehr in Kontakt, diese Beziehung zu pflegen. Ich nenne es jetzt mal so ein bisschen spielerisch und unvollkommene Beziehung. Diese Beziehung zu pflegen, zu kultivieren. Und manchmal ist es ein Aufblitzen, wow. Und dann in der nächsten Übung versuche ich es zu kriegen, dann geht es natürlich nicht, aber dann vielleicht in der übernächsten. Und dann wird es länger und plötzlich setzt du dich hin, merkst immer, wenn du dich hinsetzt, bist du fast schon da drin. Und dann verlierst du es auch nicht mal mehr im Alltag. Das ist so die Reise. Okay, soweit mal.